SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1 Leute heute Vormittag. Ich sage Bonjour, Ami Neumann-Vollmer. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Atassi.
Es freut mich, dass Sie da sind. Es freut mich auch, dass Sie Zeit gefunden haben für uns. Eigentlich wollte ich Sie ja fragen, ob Sie Ihre Praxis heute Morgen zugemacht haben. Jetzt habe ich gerade erfahren, Sie haben Ihre Praxis in Amzell im Allgäu ganz zugemacht.
Richtig. Also die Praxis, diese allgemeine Praxis, die allgemeinmedizinische Praxis habe ich Ende letzte Quartal zugemacht. Und mein Mann, der ist Kinderarzt und macht noch weiter, da wir hoffen, dass wir einen Nachfolger bekommen oder Nachfolgerin.
Also für ihn?
Für ihn, als Kinderarzt.
Genau, und das ist nämlich das Stichwort, denn bei Ihnen hat es nämlich nicht geklappt mit dem Nachfolger. Was war da los? Sie waren ja über 30 Jahre dort im Einsatz als Hausärztin.
Ja, 33 Jahre war ich in Amzell und bin eigentlich sehr verbunden mit Amzell. Was war los? Ich denke, das ist nicht immer so attraktiv für jüngere Kolleginnen, ins Hinterland zu gehen und vielleicht als Einzelkämpferin zu arbeiten. Mhm. Und es ist eine große Verantwortung, es ist zeitlich auch eine große Verantwortung. Und da musste ich irgendwann mal die Entscheidung selber treffen.
Warum Hinterland? Also ist Amzell so Amzell, JWD?
Nein, ist nicht JWD. Eigentlich ist Amzell Zentrum von Allgäu, würden die Amzeller sagen. Aber Amzell ist zwischen Ravensburg und Wangen, zwei Städtchen. Und ist eigentlich ein ländliches Gebiet. Wird immer mehr mit kleiner Industrie besiedelt, was auch gut ist. Aber es sind sehr viele Bauern und Bauernhöfe und es ist ein sehr ländliches Gebiet. Ja.
Sie sagen das ja mit so einem gewissen Verständnis, dass junge Kolleginnen und Kollegen gar nicht mehr gerne in diese Hausarztpraxen gehen, die jetzt nicht vielleicht in Großstädten sind. Aber es ist ja eigentlich ein Problem, denn in Amzell gibt es jetzt in Ihrem Fall noch eine weitere Hausarztpraxis und die muss jetzt die ganze Versorgung alleine übernehmen. Und das ist ein Problem, das gibt es nicht nur bei Ihnen, sondern eigentlich im ganzen Land.
Richtig.
Wie war das für Sie? Wie haben Sie es empfunden, dass da niemand kommen wollte? War auch niemand interessiert oder hatten Sie da Gespräche?
Ja, ich hatte Gespräche, es ist aber keine Interessierte, die auch auf längere Sicht bleiben wollte. Und ich wollte niemand einstellen. Ich wollte tatsächlich meine Praxistätigkeit abgeben. Und deswegen kam das für mich nicht in Frage, dass ich jemanden einstelle. Die Praxis ist nicht eine sehr große Praxis gewesen, so dass es vielleicht für zwei Leute nicht gereicht hat. Er hatte aber auch Potenzial, größer zu werden, das sicherlich. Ich glaube, es sind auch medizinische Bereich ist auch sehr weiblich geworden und ich kann mir vorstellen, dass heutzutage diese sogenannte Work-Life-Balance auch wichtig ist für viele jüngere Kolleginnen. Mhm. Und dafür habe ich Verständnis, ja, weil ich viele Jahre, viele Stunden und Wochenenddienst gemacht habe und finde es nicht richtig, das so weiterzumachen.
Wie haben denn die Amzellerinnen und Amzeller darauf reagiert, dass sie nach 33 Jahren jetzt einfach weg sind und kein Nachfolger kommt? Gab es da so ein bisschen Reaktionen? Weil sie haben ja gesagt, sie sind sehr verbunden.
Ja, ich bin sehr verbunden und auch sehr verbunden mit meinem Praxisteam, die noch da ist, und der Amzeller und Amzellerin, weil sie mir immer unterstützt haben in meiner Tätigkeit, auch bei Ärzte ohne Grenzen. Also deswegen, das war schon so eine tolle Zusammenarbeit mit diesen Leuten, mit diesen Patienten und Menschen in Amzell. Ja, es war ein Gemisch aus traurig Abschied nehmen und trotzdem eine neue Seite in meinem Leben aufmachen, sogenannte Rentnerzeit. Mhm. Aber ja, es war auch zum Teil sehr emotional, dieser Abschied, würde ich so sagen. Ist nicht immer traurig, aber emotional.
Mhm. Seit 2019 ist sie Präsidentin bzw. Vorstandsvorsitzende von Ärzte ohne Grenzen Deutschland, Ami Neumann-Vollmer in SWR 1. Leute, Frau Neumann-Vollmer, Sie sind in Frankreich geboren und aufgewachsen auch. Wo genau?
Ja, ich bin in Dijon aufgewachsen und habe dann da auch mein Studium angefangen. Ja. Bis zum Physikum.
Das ist auch das Land, aus dem Ärzte ohne Grenzen ursprünglich gegründet wurde, 1971. Sie sind dann aber nach Deutschland gekommen.
Ja.
Als Französin, das ist nun jetzt gar nichts Ungewöhnliches mehr. Es gibt sehr, sehr viel Austausch zwischen den beiden Ländern, zum Glück. Wie sind Sie nach Deutschland? Warum?
Also damals war es gar nicht üblich, dass Franzosen nach Deutschland kommen.
Ja, warum nicht?
Nein, ich glaube, das war vor 40 Jahren,
ja.
Ein bisschen mehr sogar. Und war gar nicht so üblich. Also jetzt sehe ich auch viel, viel mehr Franzosen hier in Deutschland. Aber damals war ich wirklich weit und breit die Einzige, die diesen Weg gemacht hat.
Ja.
Die Liebe ganz einfach. Ja. Schlicht und einfach.
Die so häufig der Grund ist genau. Für so einen Übergang. Ja. Aber warum, da würde ich gerne nochmal drauf zurück. Also warum war das damals unüblich? Also gab es immer noch diese alten Animositäten, natürlich aus dem Zweiten Weltkrieg noch bedingt?
Ja, sicher. Und ich glaube, für viele Franzosen war Deutschland einfach nicht attraktiv. Es war kein, das war das, ein Land, was nicht, die Sprache ist schwer für die Franzosen. Das ist, Englisch sprechen die auch schwer, schlecht, Franzosen, die Franzosen. Und damals war es wirklich nicht üblich. Dann ist man in Richtung Süd, lieber gegangen, Spanien, Italien, aber nach Deutschland, nach Norden war das absolut unüblich. Also ich war wirklich die einzige von meiner ganzen Bekanntschaft, die dann so einen Weg gegangen bin. Aber, dieser Weg wäre ich auch nicht gegangen ohne Klaus, ohne meinen Mann, weil das war der Grund, warum ich nach Deutschland kam.
War es für Sie schwierig, hier anzukommen damals, also auch Sprache lernen und Mentalität verstehen? Der Kulturschock, der ist ja schon zwischen Deutschland und Frankreich.
Vielleicht nicht, weil ich dann das Glück hatte, dann diese, also eine deutsche Gruppe, die in Frankreich studieren wollte, Medizin studieren wollte, kennenzulernen und dadurch ein paar Mal in Deutschland davor war, bevor ich entschieden habe, dann nach Deutschland zu kommen. Schwierig? Ja. Ich meine, wenn man in ein Land kommt, wo man die Sprache nicht kennt, ich glaube, es ist immer schwierig. Das bedeutet, dass man sich anstrengen muss, dass man die Sprache lernen muss, dass man sich exponieren muss. Und ich habe gleich auch weiter studiert und das war natürlich eine große Herausforderung. Mhm. Ich hatte sehr viele Freunde und Freundinnen um mich herum, die sehr unterstützend waren und mein Mann.
Okay. Genau. Also war man gut zu Ihnen. Sie sind ja auch gar nicht weit weggegangen, dann von Frankreich erstmal, sondern in Heidelberg haben Sie studiert, in Freiburg dann promoviert auch.
Also ich bin nach Heidelberg zum Studieren, aber ich bin zuerst, Klaus war noch in Berlin, da war ich ein paar Mal in Berlin, da war noch die Mauer, also das war schon eine große Reise für uns damals. Mhm. Und dann zum Studieren, ja, nach Heidelberg, genau.
Wie haben Sie denn dann rüber gemacht, nach Amzell?
Ganz einfach, eine alten Studienkollegin, Freund, Wolfgang, kam aus Amzell und hat dann die Praxis seiner Mutter übernommen. Und es gab dann damals eine zweite Arztpraxis in Amzell und Wolfgang kam eines Tages, glaube ich, zu meinem Geburtstag und sagte, ich könnte deine Praxis übernehmen von dieser zweite ältere Kollege. Und dann war die Entscheidung relativ schnell da, dass ich das mache.
Der Rest ist ja eigentlich Geschichte.
Ja.
Ärzte ohne Grenzen haben Sie auch viele Jahre schon gemacht. Sie waren dort immer parallel tätig. Wann hat das angefangen bei Ihnen?
Also eigentlich war das immer in unsere Köpfe, Klaus und mir. Ich habe dann die Gründung von Ärzte ohne Grenzen in Frankreich miterlebt und das hat mich immer motiviert und wusste, das werde ich auch irgendwann tun. Wir haben sehr früh Kinder gekriegt und deswegen das nicht gleich gemacht. Mhm. Und 2003 ist Klaus zum ersten Mal in das Projekt gegangen und ich bin 2007 in mein erstes Projekt auch gegangen in Zentralafrikanische Republik. Und ab dem Moment waren wir jedes Jahr, entweder ich oder Klaus, also oder beide, in einem Projekt. Und Klaus hat dann relativ früh auch Verantwortung übernommen in unserem Verein, in Ärzte ohne Grenzen in Deutschland, war auch im Vorstand. Und dann 2017 habe ich auch für den Vorstand kandidiert.
SWR1, Leute, mit Ami Neumann-Vollmer, Präsidentin von Ärzte ohne Grenzen Deutschland. Im Prinzip stecken Sie ja seit Ihrem Amtsantritt 2019 in Krisen. Erst war es Corona, dann der Krieg in der Ukraine. Und das ist ja was Sie jetzt eigentlich die ganze Zeit begleitet. Sind Sie jetzt dauerhaft da im Krisenmodus?
Ich selber nicht. Ich bin dauerhaft einfach mal als Support und Unterstützerin von unsere Mannschaft, die dann überall auf der Welt arbeiten. Ich bin die Verwalterin. Also ich bin als Vorstandsvorsitzende diejenige, die einfach sehr viel mit Papier zu tun hat und mit Anträgen und mit Geldverwaltung und diskutieren über unsere Werte und ob die auch richtig angesetzt wird in unser Projekt. So, das heißt, ich selber natürlich verfolge ich ganz, ganz eng, was dann in dieser Welt passiert. Das muss ich. Ich hatte aber Gott sei Dank 2 Jahre Zeit vor dieser Präsidentschaft, weil ich dann vorher dann auch im Vorstand schon war. Also die Anlaufzeit habe ich gehabt. Und dann kam tatsächlich diese Krise. Und wir haben nicht nur die Corona-Krise, wir haben Corona gehabt. Wir haben eine Klimakrise, die vergessen wir immer. Und wir haben diese Kriege, diese Kriegskonflikte. Das ist nicht nur Ukraine, das sind weltweit sehr, sehr viele kriegerische Auseinandersetzung, mit dem wir uns auch beschäftigen müssen.
Und all das bestimmt natürlich Ihre Arbeit, weil es Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen hat. Da war jetzt schon wahnsinnig viel dabei, was Sie erzählt haben. Zum einen haben Sie gesagt, Sie diskutieren über die Werte von Ärzte ohne Grenzen. Das heißt, Sie sind so ein bisschen die oberste Wertehüterin für die deutsche Sektion. Gibt es da tatsächlich viele Richtungsdiskussionen? Die gab es ja auch damals schon bei der Gründung. Also wie politisch zum Beispiel möchte man sein bei Ärzte ohne Grenzen? Ist das heute immer noch Thema?
Das ist sicher heute noch Thema, genauso. Wir müssen einfach mal immer dann ausbalancieren, wie viel, wo wir denn unsere Ansätze machen, wie wir diese Ansätze machen, wie wer wir denn damit auch ins Boot holen. Wir können nicht mehr einfach von außen kommen und sagen, das machen wir jetzt. Wir müssen mit der Gesellschaft vor Ort zusammenarbeiten, mit den Menschen vor Ort zusammenarbeiten. Also unsere Arbeit hat sich auch im Laufe der Jahre auch geändert und das ist gut so. Wir müssen auch überlegen, wann sprechen wir aus, was wir sehnen? Wann ist es von Nütze? Wann tut es auch Menschen vielleicht schaden? Und das sind Diskussionen, die jetzt natürlich auf hohem Niveau denn stattfinden müssen. Und das ist auch eine Arbeit von Vorstand.
Sind es Diskussionen, die Sie eher intern führen oder sind es auch öffentliche Diskussionen, die Sie dann auch in so einem öffentlichen Diskurs häufig auch austragen müssen? Weil Ärzte ohne Grenzen, da würde ich jetzt sagen, da würden die meisten erstmal sagen, das ist doch toll, was die machen. Da muss man doch nichts diskutieren.
Also ich denke schon, dass denn insbesondere in Deutschland und in Europa Diskussionen auch entbrannt sind, zum Beispiel um diese Flüchtlinge. Wir haben dann Narrativ gehabt von Flüchtlingswelle, von Flüchtlingskrise. Und wir haben vergessen, dass wir über Menschen reden, also über Geflüchtete. Und diese Diskurs haben wir auch versucht zu konterkarieren. Und wir haben auch die Seenotrettung auch weiterhin auf die Beine gestellt als Ärzte ohne Grenzen. Es ist nicht unsere Core-Aufgabe, unsere Ärzten-Aufgabe, aber wir können auch da ein Signal setzen und müssen das auch. Wir können Menschen nicht in Seenot lassen. Und das sind so Werte, die wir denn dann ganz klar auch verteidigen müssen. Und das ist eine Diskussion, die in der Gesellschaft auch herangetragen wird. Ja, das glaube ich.
Seenotrettung, auch ein Thema, das sehr, sehr stark auch in den Hinterhalt jetzt geraten ist, weil eben über andere Dinge diskutiert wird im Augenblick. Es gibt so viele Krisenthemen. Wie schaffen Sie es da für sich selber zu sortieren? Was ist jetzt wichtiger, was ist weniger wichtig?
Ich denke, es geht immer darum, die Hilfe zu lenken, wo es am meisten nötig ist. Also zu gucken, wer braucht am meisten was von uns als medizinische Notfallorganisation. Das heißt, wir gucken, wo die Bedarf am größten sind. Und das ist das, was uns eigentlich leitet und leiten soll.
Ärzte ohne Grenzen ist aktiv in 79 unterschiedlichen Ländern auf der ganzen Welt, Krisenherde und Kriegsgebiete. Die Präsidentin der Ärzte ohne Grenzen Sektion Deutschland, Ami Neumann-Vollmer, ist zu Gast in SWR1, Leute. Das Thema Ukraine, das hat uns viele Monate jetzt schon bewegt. Der Krieg, der Angriff Russlands auf die Ukraine wird in dieser Woche 6 Monate her sein. Als der Krieg dort angefangen hat, können Sie sich noch daran erinnern, haben Sie da gedacht, oh, jetzt müssen wir sofort was tun?
Ja, absolut. Das war ganz klar, dass wir denn da auch tätig sein können oder müssen vielleicht, dass wir denn auf jeden Fall schauen müssen, was die humanitäre Hilfe denn da noch helfen kann. Mhm. Ganz genau. Es ist jetzt ganz klar, sehr viele medizinische Einrichtungen werden noch von den ukrainischen Mitarbeitenden auch geführt. Also sie haben sehr viele Ärzte, Krankenschwestern, der medizinische Struktur waren und sind noch gut in Ukraine. Was schwierig ist, ist natürlich in diese Konfliktregion auf Deutsch
ja, wo die Frontlinie
Süd
sind,
in der Frontlinie.
Ja.
Da ist es natürlich extrem schwierig und wir haben auch Schwierigkeiten, auch da Zugang zu bekommen. Aber unser Schwerpunkt war jetzt bis jetzt eben dieser medizinische Transport mit den Zügen.
Genau, Sie haben Eisenbahnwaggons umgebaut,
genau,
als so rollende Krankentransporte.
Genau, als rollende Krankentransport in Zusammenarbeit mit der ukrainischen Bahngesellschaft und der Krankenhäuser in diese Konfliktzone, um dann Menschen einfach zu evakuieren, die eine medizinische Versorgung während des Transports brauchen. Sind schwer Verletzte und die einfach mal Unterstützung brauchen während des Transports, und die werden einfach Richtung Krankenhäuser transportiert, die die Versorgung dann übernehmen.
Ihre Einsätze sind in jedem Krisengebiet sehr unterschiedlich. Jetzt in der Ukraine, haben Sie gesagt, da sind sehr viele lokale Kräfte vor Ort, die die Hauptarbeit eigentlich machen. Was machen Sie dann? Logistisch unterstützen? Haben Sie da Spezialistinnen, Spezialisten vor Ort, die dann auch akute OPs machen? Oder was hören Sie von?
Also ich denke, was die operative Seite angeht, was wir machen können, das ist sogenannte autonomen Kits, also Bausätze, um Krankenhäusern wir versorgen die Krankenhäuser damit, das ist Wasserversorgung, Stromversorgung, Generator, Sonalpaneele, dass wenn eben diese ganzen Stromversorgung dann versagt, die Krankenhäuser und insbesondere die Chirurgie, weil das ist das, was wir brauchen, oder die Geburtshilfe weiterlaufen können und funktionieren können. Also das haben wir dann auch zur Verfügung gestellt, und wir haben auch Kurse gegeben, wie man mit Masseneinkunft an Verletzten arbeiten kann. Das ist was, was wir natürlich auch in unserer Region in Europa nicht gewohnt sind. Und da haben wir Erfahrung, was wir denn da auch mitbringen können, und wir Leute auch fortbilden können in diesem Bereich. Und wir sehen einen großen Bedarf in psychosoziale Unterstützung oder psychologische Unterstützung, weil die Menschen sind im größten Teil sehr traumatisierend durch diese brutale Kriege.
Die Bombardierung medizinischer Einrichtungen in Kriegsgebieten, das ist was, das in den letzten Jahren enorm zugenommen hat. Ich würde sagen, seit dem Syrienkrieg nochmal massiv, dass also medizinische Einrichtungen auch gezielt angegriffen werden. Ist das was, was Ihre Mitarbeitenden dort vor Ort dann auch mehr in Gefahr bringt?
Das bringt nicht nur unsere Mitarbeiter, das bringt alle medizinische Personal und alle Menschen, die denn als Patienten dort sind, in Gefahr. Und es ist eigentlich was, was absolut gegen diese internationale humanitäre Law, also Recht ist. Und das, da appellieren wir an alle Partei, Konfliktpartei, ihre Pflichten nachzugehen und Zivilbevölkerung zu schützen. Und das ist denn in Ukraine, das ist aber in viele andere Konflikte dieser Welt nicht der Fall. Das ist nicht das erste Mal, war in Syrien, das war in Afghanistan. Es sind in viele Konflikte dieser Welt eben diese medizinische Einrichtung, Patienteinrichtung, Apotheke, Transport, Krankentransport werden denn da bombardiert oder verletzt oder angegriffen, und das geht nicht.
Ärzte ohne Grenzen ist in der ganzen Welt aktiv. Die Präsidentin von Ärzte ohne Grenzen Deutschland ist in SWR1, Leute, und die hat mich direkt einkassiert bei der Anmoderation, weil ich gesagt habe, sie koordinieren die Tätigkeiten von Ärzte ohne Grenzen in der deutschen Sektion. Tun sie aber gar nicht, das macht jemand anders.
Genau, dafür haben wir auch eine Geschäftsführung. Und die Aufgabe des Vorstandes ist primär, also die größte Aufgabe ist tatsächlich, den Geschäftsführer oder Führerin auszusuchen, einzustellen und praktisch nicht zu kontrollieren, sondern zu unterstützen und mit ihm eben die Richtung und die Werte unserer Vereine dann auch zu bestimmen. Und diese Geschäftsführung hat dann um sich herum ein Team von Leuten, die dann auch Spezialgebieten haben, auf Personalebene, auf finanzielle Ebene und so weiter, auf Presseebene, Kommunikationsebene. Und die bestimmen, die koordinieren tatsächlich die Arbeit, also die wirklich, und der Vorstand ist dafür da, einfach zu helfen, zu unterstützen und eine gewisse Kontrollfunktion natürlich auch, wo die Gelder, ob die Gelder auch richtig abgerechnet worden sind und so weiter und so fort. Und unsere Rolle ist auch dafür zu sorgen, dass wir so gut wie möglich, so effektiv wie möglich die Gelder, die wir auch sammeln und die Spende, die zu uns kommen, auch verwenden. Das heißt, so wenig wie möglich in diesem Office, in diesem Büro, und so viel wie möglich in den Projekt.
Also nicht so viel in der Verwaltung zu verschleißen, sondern dann tatsächlich in die Gebiete reinzutun. Ja. Da sind wir schon mitten im Thema. Wir reden ein bisschen über die Strukturen. Sie finanzieren sich hauptsächlich fast ganz durch Spendengelder, die dann von den Menschen kommen. Wie wird denn das verteilt? Also wer entscheidet denn jetzt zum Beispiel, wo geht wie viel Geld hin?
Also wir in MSF, in Erzzone Grenze Deutschland entscheiden, wie viel in Deutschland bleibt, in unserem Büro und wie viel denn für die Projekte denn weitergegeben wird.
Haben Sie da mal eine Zahl, so ein Budget?
Ja, das ist, also auf jeden Fall, ich glaube, wir haben, ich müsste die Zahl genau haben, das habe ich leider nicht genau angeguckt, aber wir haben etwa 85% der gespendete Gelder gehen in den Projekt und der Rest für die Verwaltung.
Sind es 200.000 Euro, 2 Millionen, 200 Millionen?
Oh, wir haben eine sehr große Budget zurzeit, das über 200 Millionen geht.
Also die Spendenbereitschaft der Menschen ist hoch. Ja. Nach wie vor, hat sich das verändert?
Es hat sich in diese Covid-Zeit hatten wir denn überhaupt keine Einbußen. Also es war wirklich so, dass dann eine große Solidarität denn zu spüren war, und das sind wir echt unendlich dankbar, dass diese Spender und Spenderinnen denn dabei geblieben sind und weiterhin denn uns unterstützten haben. Ich glaube, viele Menschen haben gesehen, dass wir in der vorigen Krise, also mit Ebola, auch sehr aktiv waren und sehr gut waren und uns denn damit auch diese Vertrauen weiter geschenkt hat mit ihrer Spende und Spenden. Und
wir sind beim Thema Solidarität, das haben Sie gerade angesprochen, und damit sind wir ja eigentlich ein bisschen bei den Prinzipien auch. Denn worauf kommt es denn an bei Ärzte ohne Grenzen? Also machen Sie Nothilfe, machen Sie Entwicklungshilfe, und was sind Ihre Grundwerte, würde ich jetzt mal sagen?
Also es ist ganz klar, wir sind keine Entwicklungsorganisation, wir sind eine notmedizinische Organisation, nothilfemedizinische Organisation. Das heißt, wir sind da, um Leid zu lindern und Leben zu retten, wo die medizinische Versorgung zusammengebrochen ist. Und das kann in Katastrophengebiet sein, das kann in Kriegsgebiet sein und das kann auch in Gebiete, wo Mangelernährung herrscht, also auch Katastrophe, wo Klimakrisen herrschen. Und das ist unser Ansatzgebiet. Wir sind nicht dafür da, die politische Entscheidung von Staaten zu beeinflussen, sondern um Menschen in diesem Kontext zu helfen.
Ami Neumann-Vollmer, die Präsidentin von Ärzte ohne Grenzen Deutschland, ist da. Und wir haben über Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Neutralität gesprochen. Vielen Dank. Und da gibt es jetzt einige Fragen unserer Hörerinnen und Hörer, die dazu gerne was wissen möchten. Nämlich Sandra aus Meßkirch zum Beispiel, die sagt, warum gehen nur 35% der Spenden ins Ausland zur ärztlichen Hilfe und 65% in die Verwaltung? Fragezeichen, es sollte doch andersherum sein. Hat sie uns falsch verstanden?
Ja, ich glaube dann, das ist falsch verstanden. Also ich habe gesagt, also nicht auf dem Prozent mich festlegen, aber über 85% gehen in den Projekt und diese 15% bleiben in diesem Büro in Berlin oder in, also auf jeden Fall in Deutschland. Also ist ein hoher Prozentsatz, was in den Projekt auch verwendet wird, natürlich.
Ärzte ohne Grenzen ist ja schon sehr lange dabei, ist eine sehr große Organisation geworden. Sie haben gerade gesagt, Nothilfe und unabhängig zu sein. Jetzt sind Sie natürlich in Staaten unterwegs, wo Diktaturen herrschen, Unrechtszustände, Kriegs- und Krisengebiete. Alle Menschen oder beziehungsweise Korruption war immer schon ein Problem. Wie kontrollieren Sie denn bei Ärzte ohne Grenzen, dass praktisch diese Unabhängigkeit auch wirklich gewahrt bleibt?
Also unsere Projekte tun wir selber praktisch festlegen. Wir haben unsere Projektmitarbeitende vor Ort. Wir haben internationale Mitarbeitende auch vor Ort. Und natürlich über 90% unserer Helfer sind von den Ländern, wo wir dann auch arbeiten. Aber diese Unabhängigkeit, was die Gelder angeht, was die Spende angeht, gibt uns die Möglichkeit, da auch unabhängig von jeglicher staatlicher Hilfe denn zu arbeiten. Wir brauchen die Staaten nicht, wir brauchen die nur eben, um diese Projekt praktisch zu implementieren. Also wenn wir dann in ein Land kommen, müssen wir natürlich mit den Ministerien, also zusammenarbeiten, mit den Behörden kopieren. Ja, absolut richtig, das würden wir in Deutschland genauso machen, wenn wir in Deutschland ein Projekt hätten. Und das ist nicht unsere Rolle, praktisch diese staatliche Struktur zu verändern. Unsere Rolle ist wirklich, diese Nothilfe, diese medizinische Nothilfe zu gewähren und zu geben.
Da ist die Frage dann, ob es überhaupt geht. Zum Beispiel Hubert Strobel aus Ostrach, der sagt, es gibt sehr, sehr viele Krisen. Ja, aber warum? Es ist der Machtanspruch von Diktaturen. Wenn jetzt die Hilfsorganisationen Diktaturen bei Notlagen helfen, dann schützen sie ja auch das System. Hat er recht?
Nein, ich würde das anders formulieren, weil wir unterstützen nicht die Diktatur. Wir sind dafür da, nochmal um medizinische Nothilfe zu leisten und Menschen im Not zu helfen. Also wie gesagt, nochmal Leben zu retten und Leid zu lindern. Unabhängig von Religion, von Partei, von ethnischer Herkunft und so weiter. Das heißt, wir entscheiden, wo die Not denn am größten ist. Und wir entscheiden das zusammen auch mit den Menschen, die auch betroffen sind.
Aber da ist ja Vertrauen eine ganz wichtige Frage. Muss man da auch manchmal so einen Mitarbeiter dann auch mal auf Herz und Nieren prüfen?
Das wird nicht wegbleiben. Wir haben natürlich Kontrolle, Möglichkeit und Mechanismen und Prozessen, die dann dazu führen, dass wir auch die Gelder und die Ressourcen, die wir haben, dann auch überprüfen. Natürlich.
Jochen Welk aus Weil im Schönbuch Neuweiler, der möchte zum Beispiel wissen, gibt es eigentlich nicht zu viele Hilfsorganisationen? Er hat so langsam das Gefühl, dass sich da eine Industrie gebildet hat. Und wäre es nicht sinnvoller, in den betreffenden Regionen staatlich geförderte Investitionen, am Beispiel China in Afrika, also wie es die Chinesen in Afrika machen, das ist sein Beispiel. Ist das eine gute Herangehensweise oder meinen Sie eher nicht?
Also ich glaube, denn werden dann natürlich durch so eine Vorgehensweise auch bestimmte Menschen auch vernachlässigt. Also ich habe es in Madagaskar gesehen. Es gibt Regionen in Madagaskar, wo die Menschen vernachlässigt sind von der Politik und die betroffen sind von Klimakrise, von Dürre, von ausbleibender Regen und die einfach unter diese Umstände auch fliehen müssen. Und da ist eine staatliche Unterstützung nicht gewünscht und nicht möglich, würde ich mal sagen, weil das wird dann an der Situation dieser Menschen primär nichts ändern.
Weil wenn es dabei um Unrechtsregime und vielleicht solche Schurkenstaaten geht, ist es schwierig, da staatliche Strukturen dann zu unterstützen, nehme ich an.
Ja, und es ist nicht unsere Rolle. Wir werden auch keine staatliche Struktur unterstützen. Wir müssen aber nur gucken, dass wir dann praktisch Zugang haben zu diesen Menschen, die am meisten unsere Hilfe benötigen.
SWR1 Leute mit Armin Neumann-Vollmer. Seit 2019 ist sie Vorstandsvorsitzende von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland. Sie waren selbst einige Male für Ärzte ohne Grenzen eigentlich auf der ganzen Welt im Einsatz. Ich glaube, 10 Einsätze waren es bei Ihnen schon. Was ist denn da hängen geblieben bei Ihnen? So, wenn Sie jetzt spontan drüber nachdenken müssten.
Spontan ist natürlich mein letzter Ansatz natürlich am präsentesten in meinem Kopf, in Madagaskar. Bleiben tut Begegnung mit Menschen, also mit auch vor allem Frauen, die in einem Moment mit mir in einer Sprechstunde sozusagen, wie man das denn sich vorstellen kann, in so eine prekäre Umgebung, einfach ein paar Worte austauschen können, ihre Sorgen austauschen können und manchmal ihren Leid natürlich klagen. Und es geht dann darum, wirklich auf Augenhöhe diese Menschen auch die Möglichkeit zu geben, sich dann zu öffnen und was zu sagen und auch ernst genommen zu werden. Da diese Erinnerungen in Madagaskar sind sehr prägnant. Also Menschen, die wirklich nicht mehr arbeiten können, weil der Regen ausfällt und Arbeit ist ihre Lebensgrundlage, also sie leben von Landwirtschaft und es ist nicht mehr möglich. Und diese Erlebnis, nicht mehr arbeiten zu können, nicht mehr sich selber versorgen zu können, das räumt den Menschen auch diese Würde. Und das hat mich sehr stark beeindruckt in Madagaskar.
Wie schafft man das, wenn man dann dort ist und dieses eigene Weltbild mitbringt, sich dann tatsächlich auf die Menschen dort einzulassen? Ist es dann besser, man schiebt sein eigenes Bild mal ganz kurz beiseite, bringt nicht so viel von sich mit? Wie haben Sie das für sich geregelt?
Ja, also ich bin dafür da, auch natürlich medizinische Arbeit zu leisten, wenn auch Krankheiten da sind, aber auch zuzuhören, eine Stimme zu geben für diese Menschen. Das Gefühl, dass sie nicht allein sind, dass sie auch gehört werden und dass ich dann auch zuhöre, was sie in den Welt transportieren möchten. Ich habe nicht den Anspruch, das alles zu lösen, was diese Menschen auch erleben, das sicherlich nicht. Ich kann einen Moment teilen mit diesen Patienten, mit diesen Familien und kann versuchen, mal soweit es geht, meine Hilfe zu geben, aber diese Begegnung auf Augenhöhe ist für mich sehr wichtig. Und die gibt's, ob es dort ist in Madagaskar, auch in meiner Praxis gewesen ist. Wenn ich dann da mit Patienten zusammenarbeite, geht es doch darum, dass wir zusammenarbeiten, dass wir uns verstehen, dass ich denn verstehe, was denn dieser Patient mir sagen möchte und was er braucht. Und das muss ich umsetzen.
Ist das der Kern eigentlich, der auch ein bisschen hinter der Arbeit bei Ärzte ohne Grenzen steckt, würden Sie das so sagen? Weil viele, oder häufig wird ja auch vorgeworfen oder kritisch angemerkt, ja, die gehen da aus Mitleid hin und machen da. Ist das überhaupt ein guter Antrieb, Mitleid?
Nee, ich glaube, jeder muss das für sich finden. Ich kann nicht beurteilen über andere. Für mich ist wirklich so, ich habe das Glück gehabt, eine Bildung zu bekommen, die mir ermöglicht, weltweit zu arbeiten. Ich habe einen Beruf gelernt, den ich überall auf der Welt de facto fast ausüben kann. Und das möchte ich zurückgeben. Also diese Verpflichtung fühle ich, dass ich dann dieses Glück hatte, in dieser Welt, in Europa, in Frankreich groß zu werden, eine Familie zu haben, die mir das dann ermöglicht hat. Und das ist was, wo ich finde, es ist richtig, dass ich denn da, hier, genauso in Deutschland wie auch überall auf der Welt, diesen Beruf ausübe.
Also Sie würden da gar keinen großen Unterschied machen, egal ob Sie waren ja auch in Syrien, ja. In Flüchtlingslagern, im Einsatz, würden gar keinen Unterschied machen, ob Sie nun in Syrien, in Madagaskar oder in Amzell sind.
Ja, also die Bedürfnisse natürlich der Menschen, die mich begegnen, sind unterschiedlich, das sehe ich. Und das ist meine Arbeit, einfach dann zu sehen, was brauchen denn diese Menschen? Und nicht, was ich brauche, sondern wirklich, was diese Menschen in diesem Moment brauchen. Und das ist in Syrien natürlich anders als in Madagaskar und als jetzt in Ukraine oder als in Zentralafrikanische Republik oder in Jemen. Also wir haben jetzt Krise, Konflikt in viele Gebiete dieser Welt. Und natürlich werden dann diese Bedürfnisse anders sein. Und auf die muss ich eingehen, die muss ich erkennen.
SWR1 Leute mit der Präsidentin von Ärzte ohne Grenzen und ehemaligen Hausärztin Ami Neumann-Vollmer. 2016 haben Sie gemeinsam mit Ihrem Mann das Bundesverdienstkreuz erhalten am Bande. Das ist die höchste Auszeichnung, die man für Engagement, soziales Engagement bekommen kann. Waren Sie damals selber überrascht, als es kam?
Ja, ich war sehr überrascht, als es kam. Und ich muss ganz klar sagen, diese Aufzeichnung habe ich auch mit meinem Mann entgegengenommen im Namen von Ärzte ohne Grenzen, ganz klar. Im Namen von allen Mitarbeitenden, die weltweit in unseren Projekten auch tätig sind und nicht nur für mich.
Es übt ja gerade auf junge Ärztinnen und Ärzte eine wahnsinnige Faszination aus. Wir haben da vorhin gesagt, welche Intentionen sie haben, worauf man auch ein bisschen achten muss, dass man da nicht in was reinrutscht. Was sagen Sie denn den jungen Kolleginnen, die da sagen, ich möchte jetzt mal zu Ärzte ohne Grenzen?
Also die sollen gerne zu uns kommen, natürlich. Es gibt ein Bewerbungsverfahren, ganz klar. Was wir denn verlangen, ist 2 Jahre Berufserfahrung als Arzt oder Ärztinnen. Und ich glaube, was man mitbringen muss, ist eine ganze Portion an Teamfähigkeit, in Gruppe zu arbeiten und an kulturelle Sensibilität. Wir arbeiten in ganz verschiedenen Ländern mit ganz verschiedenen Mitarbeitenden. Die kommen aus verschiedenen Kulturen. Da muss man bereit sein, also über den Tellerrand zu gucken und teamfähig sein und und eigentlich auch die Bereitschaft mitbringen, sehr viel zu arbeiten.
Also wenn man mit der Absicht kommt, romantische Abenteuerreisen in medizinische Krisengebiete zu machen, ist das nicht die richtige...
Nein, das funktioniert absolut nicht. Und da werden wir dann natürlich bei diesem Bewerbungsgespräch auch danach fragen.
Wir schimpfen ja viel und häufig auch über unser Gesundheitssystem. Und ein Teil der Wahrheit ist ja auch, dass in vielen oder in den meisten Teilen der Welt die Gesundheitsversorgung weitaus schlechter ist und auch weniger solidarisch organisiert ist als bei uns. Wir würden Sie sagen, also der Wert von Ärzte ohne Grenzen, das wird ja häufig missverstanden, dass man dann da in eine Region geht und sagt, so, ich löse jetzt hier das Problem oder vielleicht alle Probleme der Welt. Wie wird das weitergehen? Eigentlich ist das ein permanenter Prozess oder wie würden Sie es sagen?
Also ich hätte mir jetzt schon gewünscht, dass wir irgendwann überflüssig werden als Ärzte ohne Grenzen.
Aber glauben Sie es?
Nein, ich glaube das im Moment dann nicht. Ich sehe wirklich, dass wir denn da mit diesem kriegerischen Konflikt weltweit, mit dieser Covid-Corona-Pandemie und jetzt mit dieser Klimakrise, die eine Gesundheitskrise ist, also auf Probleme zusteuern, die uns dann weiterhin nötig machen.
Haben Sie das Gefühl, das wird eher mehr? Hat sich die Arbeit über die letzten 20, 30 Jahre eher vermehrt?
Ich denke, ich weiß, ich kann es nicht sagen, ob das mehr ist. Auf jeden Fall machen wir mehr. Das ist richtig. war das denn mehr vorher? Waren wir nicht in der Lage, vorher vielleicht so viel zu machen, weil wir dann so, noch nicht so viel Spenden hatten? Aber wir werden auch größer als Organisation, haben dann auch mehr Spenden und können dadurch auch mehr machen. Deswegen, ja, unsere Arbeit wird mehr und die Arbeit von Hilfsorganisationen wird natürlich nicht nachlassen. Momentan gerade mit dieser Klimakrise, die wir denn zu bewältigen haben.
Dann verlassen wir mal die Welt und kommen zurück nach Amzell. Denn wir müssen ja auch mal bei uns schauen, denn da gibt es auch Probleme mit der Gesundheitsversorgung. Wir haben eingangs darüber gesprochen, dass Sie über 30 Jahre in Ihrer Hausarztpraxis tätig waren, gemeinsam mit Ihrem Mann, mit Klaus Vollmer, der dort immer noch als Kinderarzt arbeitet. Und Sie haben beide Riesenprobleme, Nachfolger zu finden. Wie zuversichtlich sind Sie oder wie ist da Ihre Prognose für auch in Deutschland? Wie wird sich das bei uns entwickeln?
Da bin ich gespannt, wie die jüngere Kolleginnen auch diese Arbeit anpacken werden und wie die ärztliche Organisation das auch und die Gesellschaft das denn sehen wird. Für Amzell mache ich mich momentan keine Sorgen. Wir haben eine sehr gute junge Praxis, die dann die Arbeit dann auch übernimmt. Und ich glaube, die Amzeller können sich sehr glücklich schätzen. Aber ich sehe das denn in viele Gemeinden am Schwäbischen Alb und in andere Regionen, dass dann da einfach größere Probleme auf uns zukommen. Ich weiß nicht, wie man das lösen kann, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß es nicht. Es kann sein, ich werde dann da in 5 Jahren doch wieder tätig werden müssen. Also ich könnte mir vorstellen, in manchen Regionen von Deutschland ist das ein extrem schwieriges Problem, den wir auch anpacken müssen. Ja.
Das ist Ihr Schlusswort und ich drücke Ihnen für beides, sowohl für Amzell und für Ihre Hausarztpraxis als auch für Ärzte ohne Grenzen die Daumen. Vielen Dank, Armin Neumann-Vollmer, für Ihren Besuch.
Vielen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.